Also ich glaube, wir haben gemerkt, dass wir schon in der letzten Zeit sind, oder? In der allerletzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Also wenn man diese ganze Bedrückung merkt, ich merke sogar weltliche, dass irgendwie eine komische Bedrückung ist, ne? Dass irgendwas seltsam ist. So, und ich denke, Gott ist dabei, uns auszubilden, dass wir überhaupt nicht mehr auf Bedrückung gucken, auf die Umstände gucken, sondern dass wir es lernen, festzuhalten an seinem Wort. In 1. Korinther 10, da steht: Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen, alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden alle auf Mose getauft in der Wolke. Im Grunde genommen haben wir sind getauft, wir haben Dinge erlebt, wir haben ganz tolle Lobpreis-Sessions hier erlebt, wir haben ganz tolle Konferenzen erlebt, wir haben eine ganze Menge in den letzten 20, 30 Jahren erlebt. Und dennoch kommt dann irgendwie solche Zweifel und irgendwie kommen dann Anfechtungen und da denkst du, hey, denn sie tranken alle aus dem geistlichen Felsen, Vers 4, der ihnen folgte. Und dieser Fels heißt Jesus Christus. Wir trinken alle aus dem Wort Gottes. Wir nehmen immer das Abendmahl, wir essen ihn, wir trinken ihn. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Und hier hat man auch gesehen, wie viele immer wieder rausgezogen werden. Und dann kommt man in so eine Wüste rein und da denkst du, also letztes Jahr war wie so eine Wüste, oder? Da denkst du, was ist das denn? Und dann sind dann Leute, die werden wieder einfach rausgezogen. Kann man sagen, niedergestreckt, Schiffbruch erlitten. Und diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Und dann steht dann alles, was da war, dass sie Götzendiener waren, Unzucht getrieben haben. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Und wisst ihr, diese Impfe, das war auch eine Versuchung. Und da haben dann viele gesagt, naja, der kann das ja alles neutralisieren. Aber in der Bibel steht, dass Jesus gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und das sind wie Schlangen, ja, und dieses Gift ist jetzt auch da drin. Und warum auch so viele, warum man auch nicht so absolut mit allen zusammen sein kann, auch wenn sie sich alle Christen nennen, ist, dass da Schlangengift ist. Und das sind Trennungen. Und das ist eine ganz neue, eine andere Zeit, ja. Und da kannst du noch so viel quaken und sagen, wir müssen nur alle eins werden. Aber du kannst so nicht eins werden. Die Herrlichkeit wird Einheit bringen. Und die Herrlichkeit ist gerade dabei, zu sortieren, auszusortieren. Und als ich Jugend geleitet habe, vor 30 Jahren, da hatte ich auch diese Vision und habe gedacht, oh, wir müssen doch alle eins werden, wir müssen doch mit allen zusammenkommen. Und dann haben wir uns tatsächlich ausgestreckt danach und wir haben dann versucht, mit den Gemeinden um uns herum Einheit zu bilden. Und wir haben sie eingeladen zu unseren Gottesdiensten und hier war schon mehr, wir hatten so mehr den Heiligen Geist. Und wir haben die Baptisten eingeladen und wir haben die Ecclesia Stadthagen eingeladen. Und das ging dann auch so eine kurze Zeit gut. Wir sind dahin und die sind hierher. Und dann kam Neid und Eifersucht auf. Wir waren dann in der Stadthagener Gemeinde und der Jugendleiter da, der mochte nicht, wenn wir beten, dass die Kinder umfallen, dass die Jugendlichen umfallen. Und ich sagte, naja, der Heilige Geist macht, was er will. Und dann wurde einfach dicht gemacht. Dann wurden wir ausgeladen und dann haben die Baptisten sich dann auch beschlossen, mit Kochs, mit der Jesusgemeinde können wir nichts machen. Also wurden wir separiert. Wir haben uns bemüht. Ja, es war auch meine Vision, Einheit. Und dann hat Emily wieder so eine Idee gehabt mit Einheit. Und ich glaube, du auch, Alex, als ihr Jugend geleitet habt. Margit war das, ja. Und dann ein neuer Start und ein neuer Gottesdienst mit Jugendlichen. Und dann wurden unsere Jugend geklaut. Abspenstig gemacht von dieser Gemeinde. Und es war alles noch nicht dran. Die Herrlichkeit ist noch nicht da. Das sind alles solche Dinge, wo man dann versucht, da muss doch irgendwas gehen. Und dann macht man Gottesdienste der Jugend gerecht. Und dann macht man Gottesdienste, die nicht mehr gottgerecht sind. Keine Gottesfurcht, sondern Menschenfurcht. Und das habe ich so viele Jahre erlebt. Und ich bin so müde all dessen. Und jetzt schreie ich danach aus, dass Gott mit seiner Herrlichkeit kommt, sonst haben wir keine Chance. Sonst haben wir keine Chance. Der muss einfach kommen und der muss Werbung machen und da müssen und der muss zusammenbringen, was zusammengehört. Ja? Er muss das einfach machen. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Das wurde uns alles zur Warnung aufgeschrieben, weil wir haben das auch alles so erlebt. Wir haben von dem Felsen getrunken, wir sind alle getauft. Wir haben mächtige und starke Gottesdienste gehabt. Und dennoch gibt es ein Murren gegen Leiterschaft und weg ist man. Nee, das kann ich so nicht sehen. Da gehe ich. Es gibt ja genug Gemeinden, die mich mit Handkuss aufnehmen. Und leider ist das so. Darum, wer meint, er stehe, der sehe nicht zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. Halleluja. So, und wir müssen wissen, da gibt es immer einen Überrest. Ja, da gibt es einen Überrest. Und Gott hat nicht von einer großen Menge gesprochen, sondern da gibt es immer einen Überrest. Und dieser Überrest, der soll errettet werden. Jetzt muss ich mal eine Notiz mal aufschlagen. Der Überrest, in Israel gab es einen Überrest. Und er spricht in der ganzen Bibel, im Alten Testament wie im Neuen Testament, spricht er immer von einem Überrest. Da wird ein Überrest errettet werden. Jetzt mache ich mir da immer so einen schönen Zettel rein. Ah ja, Römer 9, Vers 27. Da sagt es, Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Und wenn da riesige Gemeinden sind, dann wird gerüttelt und geschüttelt und dann gibt es nur einen Überrest, der gerettet wird. Und dann steht in Zephania 3, Vers 12 sowas Ähnliches. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen, das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass jemand sie aufschreckt. Und das ist auch die Gemeinde, die Ekklesia, die Braut. Und da steht, da wird keine Lügenrede sein. Da wird etwas Geläutertes sein. Der Überrest ist geläutert und wenn man eine Braut ist, dann ist man geläutert. Dann ist man soll Jesus ja ebenbildlich sein. Und dann kann man nicht mal, auch heute habe ich keinen Bock. Auch heute, weißt du, das Wetter ist so schön, heute mache ich lieber Grillen. Man kann ja auch mal Gebet ausfallen lassen, man kann auch mal Gottesdienst ausfallen lassen, man muss nicht mehr so religiös sein. Und das ist alles eine Gratwanderung, das ist tatsächlich so. Ne? Das musst du auch alles nicht und das kannst du auch mal. Aber man muss immer aufpassen, So, was ist deine Beweggründe? Ja, was ist jetzt dein Beweggrund? Dem Fleisch sollst du nicht dienen, sondern dem Geist. So, und deshalb müssen wir lernen, wir sind in einer Zeit, das wird einfach die letzte Zeit genannt. Und David Wilkerson schreibt in seinem Buch Die Vision aus den 70er Jahren, die plötzliche Hinwegnahme der Gläubigen von der Erde wird viele von ihnen unvorbereitet treffen. Und dann werden die meisten erst wach werden. Und er schreibt in seinem Buch, das ist das Buch, ne, ein ganz kleines Buch, aber wow, das hat Inhalte, das ist schon, und da steht auch etwas drin, dass die Jesus People, die Letzten, ein letzter großer Versuch, Gottes Auserwählte zu betrügen. Ich habe die Jesus People dieser Generation als die letzten Christen gesehen. 70er Jahre hat er das geschrieben. Die Jesus People waren wir. Wir sind noch da. Die Jesus People, Uschi gehört auch noch dazu. Die einen, die waren Hippies und wir waren Jesus People. Ja? Wir kommen aus dieser Bewegung. Und David Wilkerson schreibt hier, dass er die gesehen hat, dass er die allerletzte Generation, die allerletzten Christen. Und wisst ihr schon, als ich 15 war, oder na, ich war 13, 14, bei uns fuhr unter einer, der hieß Peter Helms und er kam vom Musical her, der hat sich bekehrt. Und meine Eltern hatten den so für ein, zwei Jahre aufgenommen. Und der hat dann immer zu mir gesagt, Karin, du gehörst zur letzten Generation, du wirst erleben, wie Jesus Christus wiederkommt. Ich sage, wow, klasse, ey. This generation, fing er an zu singen. This is the generation now. Das ist die Generation, die Jesus erleben wird, wie er wiederkommt. Wow, das ging richtig rein in mein Herz. Ja? Und dann kommt man in die Jesus People Bewegung rein. Und die waren radikal, 70er Jahre. Radikal. So, da habe ich mich erst richtig, nochmal richtig bekehrt. Ich meine, ich war von klein auf bekehrt. Aber als ich dann zu den Jesus People kam, nach Hannover, die waren nicht religiös. Die meisten kamen aus Drogen und die haben wirklich eine Befreiung erlebt. Und die hatten nur ein einziges Ziel. Die brannten so für Jesus. Die sind überall auf die Straßen gegangen und dann haben wir gesungen. Und das Erste, wo ich dann mit war, das war Norderney. Mein Vater wurde eingeladen, um da eine Evangelisation mit denen zu machen oder eigentlich Lehreinheiten. Der Evangelist war Achim Schneider, der war unser Leiter. Der war der Evangelist. Der hatte dieses evangelistische Feuer. Aber ihm fehlte die Lehre. Er war kein Lehrer. Und deshalb hat er meinen Vater eingeladen, hat gesagt, die müssen ja irgendwann mal zu Jüngern gemacht werden. Da waren wir vielleicht 50, 60, ja, Leute. So gerade hatte das alles begonnen. So, und diese Leute, die waren so, also wenn ich abends ins Bett ging, dann gingen einige auf die Straße und sagten, nee, wir müssen die Leute bekehren. Ja, da brannte ein Feuer. Und dann tagsüber auf der Promenade gesessen und Jesuslieder gesungen, ganz viele blieben stehen, einige haben sich bekehrt. Das Feuer brannte und da war das, da hat etwas bei mir, ich habe gedacht, ich habe nur Religiosität erlebt. Aber jetzt will ich das Echte. Und da war meine Bekehrung, ich war 15, für immer bei Jesus. Da habe ich gesagt, nie mehr zurück. Ich will nie mehr zurück und ich will ihm dienen. Und dann musste ich nach Hause und musste nach Herborn. Da habe ich dann als Krankenschwester vor Schule in einer Psychiatrie angefangen zu arbeiten. War nur einen Monat da, weil Gott einen anderen Plan hatte. Halleluja. Halleluja. Gott öffnet Türen und er schiebt. Und er hat mich dann nach Hannover geschoben. Und dann durfte ich bei den Jesus People sein. Ich konnte mein Köfferchen packen, aus der Psychiatrie abhauen. Was ich da nur in einem Monat erlebt habe, da habe ich schon gleich gesagt, hier bleibe ich nicht. Dann habe ich auch immer gehört, wenn du hier einmal arbeitest und wenn du dann deine Krankenschwester-Ausbildung hast, dann darfst du hier nie wieder weg. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und ich habe zu Gott geschrien. Aber da in diesem einen Monat habe ich Mädchen zu Jesus gebracht. Das war so, warum ich kurz mal da war. Und dann bin ich nach Hannover. Und das war nicht, dass es immer so einfach war. Aber mich hat das gezogen, mich hat einfach etwas bewegt. Ich habe gedacht, wow, Jesus ist real. Und weißt du, wenn du 15 bist und Mama hat ja früher immer gekocht, und dann kommst du nach Hause, ich habe super abgenommen. Da gab es kein Essen mehr, Knäckebrot und einen Apfel morgens und das war's dann. Und Joghurt zwischendurch und ich hab super abgenommen. Aber das tat meinem Körper nicht gut. Und dann hatte ich so, vielleicht 3-4 Monate später musste ich ins Krankenhaus. Mein Blinddarm musste raus, aber dann haben die dann auch gemerkt und haben meinen Darm ja untersucht und haben gesagt, der Darm, der ist ganz träge. Sie müssen viel mehr essen. Ich war richtig dünn. Ich fühlte mich wohl, ne? Aber ich war richtig dünn. Dann war dann auch eine Fastenzeit. Das war auch mit Jesus-Treff. Meine Eltern haben nie gefastet. Das kannte ich gar nicht. Und da wurde dann immer, wir wollen Erweckung in Hannover. Wir machen jetzt eine Fastenkette. Und ja, ich musste arbeiten, war Arzthelferin-Ausbildung. Und da wollte ich aber auch mitmachen, Fastenkette. Und dann bin ich da morgens nüchtern hin und habe dann gearbeitet. Und einmal weiß ich noch, da hatte sowieso Probleme. Die Chefin, die operierte auch sehr gerne. Und dann hatte so ein kleines Kind, da musste so durchgestochen werden bei so einem Babytränenkanal. Und ich musste das Köpfchen halten. Und ich war da, und weg war ich. Und meine Chefin hat dann irgendwie rausbekommen, das war dann nicht nur einmal, dass mir komisch wurde. Karin, isst du nicht oder was ist das? Wir fasten gerade. Das gibt's hier nicht. Jetzt wird gegessen. Das war gar nicht so einfach. Ja? Aber ich wollte an allem teilhaben. Und ich wollte alles, dann habe ich irgendwie das rausgefunden. Wie kann ich fasten? Wie kann ich mich daran beteiligen? Am Wochenende kann ich mit fasten. Ja, das war so. Aber ich wollte überall dabei sein. Und ich wollte wirklich, da brannte was. Und dieses Brennen von den Evangelisten, das steckt da an. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Typ gewesen, der gerne auf die Straße ging. Und dann lernte ich meinen Mann da kennen. Und mein Mann war, der brannte. Das war ein Evangelist zu der Zeit. Da war er Evangelist. Und mit ihm musste ich dann nachts zu den Diskos fahren und Kneipen, Traktate verteilen, Gespräche führen bis in die Nacht. Oh. Er brannte und ich brannte für ihn. Das war gar nicht mein Ding. Aber ich wollte Jesus. Ich wollte Jesus. Und bis ich dann noch mal rausgefunden habe, was eigentlich meine Begabung ist. Das hat gedauert. Ja, das hat wirklich gedauert. Also eine Evangelistin war ich nicht. Bin ich auch bis heute nicht. Da ist ein evangelistischer Geist. Ich habe sogar mal als Evangelistin gepredigt in Kehl, weil der Evangelist war ausgefallen. Da habe ich gesagt, okay, der Heilige Geist ist in mir, da steht auch der Evangelist auf. Und das klappte. Ja, also so ist das nicht. Aber ich bin nicht, meine Begabung ist nicht, meine Berufung ist nicht Evangelistin. Michaela, da brauchst du gar nicht viel sehen, reden, da siehst du, sie ist ein Evangelist. Ja, und Michael, da ist auch ein Evangelist drin, die rasen auf die Straße und sind überall dabei, wo irgend sowas geht. Und ich denke, naja, alles klar. Aber Bernd war auch so, ja. Und ich musste dann lernen, okay, bete für die Leute. Und wenn du einfach nur daneben stehst und betest. Und erst vielleicht 20 Jahre später, dann kamen dann Propheten und haben gesagt, dass ich eine Fürbittesalbung habe. Also das war kein Evangelist, es war eine Fürbittesalbung. Aber ich konnte ihn unterstützen, indem ich bete. Ja? Und so muss jeder lernen und auch gucken, was ist denn meine Begabung? Wir sind nicht immer für alles da. Aber wir können einander ergänzen. Und das sollen wir auch. Gut, also, diese Generation, die er gesehen hat, das ist die letzte Generation. Satan ist dabei, als Engel des Lichts zu kommen, und zwar so schlau, so harmlos und so undurchsichtig, dass nur wenige erkennen, was mit ihnen geschieht. Er wird seine Bemühungen, die Christen zu betrügen, derart tarnen, dass er sie mit Dingen versucht, die an sich nicht böse sind, sondern nur verderblich werden, wenn man sie missbraucht. Und meine ganzen Freundinnen und wir brannten für Jesus, die hatten dann plötzlich, wir wollen heiraten, wir wollen Kinder, und die haben dann alle einen Tick bekommen, wir wollen bauen. Und alle wollten dann ein Haus haben. Wir haben nie gebaut, wir haben aber auch ein Haus bekommen. Zwar ein altes, aber das war nicht mein Fokus. Und meine Freundinnen, die sind alle irgendwo abgenippelt, das war, der Fokus war falsch. Da war wirklich diese Betrügerei, das war gar nicht verkehrt, dass man jetzt ein Haus haben wollte, sondern der Fokus war einfach falsch. Und die haben dann 4, 5, 6 Kinder bekommen und Haus und waren dann damit glücklich, nicht wirklich glücklich. Und die Freundschaften gingen zu Ende, wenn ich mit denen zusammen war. Da ging es nur noch um Kinder und um, ja, was werden meine Kinder mal, die sollen ja auch studieren und alles so ein Quatsch, wo ich dachte, hä, wo sind die denn eigentlich gelandet? Wo sind die eigentlich gelandet? Hey, wir haben alle gebrannt für Jesus und wir haben alle Dämonen mit ausgetrieben. Wir haben alle nur diesen Fokus gehabt, Jesus kommt bald wieder. Und jetzt bauen die Häuser und haben Kinder und denken daran, wir müssen eine Zukunft schaffen. Mein Mann muss jetzt viel Geld machen, weil die Kinder, die müssen auch gut ausgebildet werden. Und das ist, was er hier meint. Und ich habe es erlebt. Ich habe es in den 70ern gelesen und dann habe ich es erlebt. Die Versuchung Nummer 1 für die letzten Christen wird der Wohlstand sein. Die Bibel weist warnend darauf hin, dass in den letzten Tagen viele Christen reich, gleichgültig und wohlhabend sein werden und dass es ihnen äußerlich an nichts fehlt. Es ist nichts Schlechtes oder gar Sündiges dabei, wenn jemand wohlhabend und erfolgreich ist. Die meisten Patriarchen der Bibel waren reiche Männer. Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber, an Gold. Hiob war ein ungeheuer reicher Mann. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Ochsengespanne, 500 Eselstuten und hatte viele Diener und ein großes Haus. So, das ist nicht das Verwerfliche, sondern wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Ja, das Herz von Abraham und von Hiob hing dann an Gott und er hat ihnen alles erstattet. Hiob wurde alles wieder erstattet, weil er hat Gott erkannt. Er hat ausgerufen, ich weiß jetzt, dass mein Erlöser lebt, Jesus lebt. Er hat eine Schau schon von Jesus gehabt. Ja, und das war dann, danach wurde er geheilt und er bekam alles wieder. Wo ist unser Fokus? Wo unser Schatz ist, da ist unser Herz. Und da müssen wir ganz doll aufpassen. So, es ist ganz bestimmt nichts gegen Reichtum und Erfolg, denn die Bibel sagt im Psalm 35, 27, dass ihm das Wohlergehen seiner Diener am Herzen liegt. Aber ich sehe, dass sich Millionen Christen von dem Wohlstand betrügen lassen. Der letzte Christ wird unter seinem Wohlstand leiden müssen und wird dadurch mehr versucht als durch Armut. In meiner Vision sehe ich, wie Satan ein letztes Mal vor Gott erscheint. Und zwar genau so, wie es in der Bibel beschrieben wird, als er Hiob anklagte. Doch diesmal kommt er und wünscht die Erlaubnis, die letzten Christen zu versuchen, also uns. Hier beschreibe ich, was ich sehe. Der Herr sagt zu Satan, wo kommst du her? Satan antwortet, ich habe die Erde durchzogen und die letzten Christen beobachtet. Der Herr sagt zu Satan, hast du diese Christen der letzten Tage beachtet, wie hingegeben, aufrichtig und gottesfürchtig sie sind? Und wie sie Christus lieben? Hast du gesehen, wie sie versuchen, deinen üblen Anschlägen zu entgehen? Der Satan antwortete dem Herrn, ja, aber nimm einmal den Zaun ein bisschen hinweg. den du um sie her errichtet hast. Hiob wollte sich in seinem Elend nicht von dir abwenden, aber segne diese Christen mit irdischen Dingen und vermehre ihren Reichtum. Gib ihnen mehr, als Hiob jemals besessen hat. Und dann wollen wir sehen, was geschieht. Mache alle Christen wohlhabend, wie Hiob war. Baue ihnen hübsche neue Häuser. Gib ihnen feine Autos. Gib ihnen alles Geld und alles anderen Dinge, was sie brauchen. Gib ihnen Wohnwagen, Boote, Weltreisen, feine Kleidung, auserwählte Speisen, Landbesitz, Sparguthaben. Sieh, was mit deinen letzten Christen geschieht, wenn sie reich sind und alles in Fülle haben und keinerlei Bedürfnisse mehr kennen. Sie werden Gott vergessen und sich nur noch um sich selbst kümmern. Und das habe ich erlebt. Das war so. Das war so. So, dass dieser Materialismus, sie sind so im Materialismus eingefangen, dass sie lau und blind und schwach und geistig ganz arm werden. Doch inmitten all ihrer Besitztümer sind sie unglücklich und total unzufrieden. In meiner Vision sehe ich den Satan dabei stehen und frohlocken und lachen. Und wisst ihr, mit denen wir damals angefangen haben, die meisten sind geschieden. Also Bernd und ich, wir sind noch dabei. Aber die ganz, ganz viele, mit denen wir gelaufen sind, die so radikal waren, sind geschieden, die Ehen sind kaputt, einige sind tot. So, da hat der Teufel wirklich reingehauen und wir müssen aufpassen, das kann uns allen passieren. Und das ist eine Warnung, dass wir uns nicht mehr auf diese Welt konzentrieren. Sieh dir einmal all diese geldgierigen Christen an. Dieses immer nach neuen Kleidern und all diesem Scheiß, ja, die Christen, was gibt es im Internet und was Neues, ach, nochmal was Neues. Und wir müssen lernen, seid dankbar für das, was ihr habt. Wir haben ein altes Haus, aber ganz ehrlich, ich bin dankbar für mein altes Haus. Ich bin so dankbar, dass ich nicht irgendwo zur Miete wohnen muss. Dass ich nicht irgendwo gezwungen bin, diese neue Heizdinger da zu kaufen. Ich bin frei. Gott hat uns ein Haus geschenkt, es ist zwar alt, aber jeden Tag, wenn die Sonne scheint, sage ich, danke Herr für diesen tollen Garten. Ich kann hier liegen und kann genießen, ein kleines Paradies, Halleluja. Danke Jesus, mir reicht das. Ja? Ich habe gar nicht so eine, da habe ich noch nie eine Sehnsucht von gehabt. Dann kam mal ein Christ aus Amerika und der hat uns dann in etwas hinein, in ein Geschäft hineingebracht und hat dann gesagt, Karin, du kannst dir schon mal aussuchen, ein neues Haus. Ich sage, ich brauche gar kein neues Haus. Wir haben ein Haus. Ja, aber euer altes Haus. Ich sage, ich bin zufrieden mit dem alten Haus. Ach, Karin. Und der ist dann wirklich, der ist so abgetriftet. Der ist dann, weil er dann so auf Geld fixiert war, da ist er ins Gefängnis gekommen wegen Steuerhinterziehung. Und weil er das nicht verkraftet hat, ein Christ im Gefängnis, ist er ein Jahr später gestorben. Es ist eine Warnung. Ja. Mich hat das nie gereizt. Und ich habe zu ihm auch gesagt, ich kann nicht manipulieren. Weißt du, ich kann begeistert, weil er sagte, doch, du kannst begeistert was erzählen. Ich sage, ja, von Jesus. Ich kann begeistert von Jesus erzählen, von dem bin ich absolut überzeugt. Aber von allem anderen, ich kann nicht manipulieren. Ich kann von irgendeinem Geschäft, kann ich nicht machen. Und Manipulation ist Hexerei. Sollst du auch gar nicht machen. Und das ist eine Gratwanderung. Ja? So, und deshalb müssen wir aufpassen, wo unser Herz ist. Da ist unser Schatz. Und die letzten Christen, die dem Tag der Wiederkunft Christi so viel näher sind als die ersten Christen, verwenden die wenigste Zeit dazu, in seiner Gegenwart zu verweilen, sagt er. Wir sind doch jetzt dem Ende viel näher. Und wir sollten wirklich darauf bedacht sein, Jesus kann wirklich bald wiederkommen. Sehr, sehr bald. Alle Zeichen deuten darauf hin. Und der Antichrist, ich glaube, der ist nicht nur schon geboren, sondern der ist bereit, auf die Bühne zu treten. So, und dann schreibt er halt, die plötzliche Hinwegnahme der Gläubigen von der Erde wird viele von ihnen unvorbereitet treffen. Wen wird es treffen? Er sah, wie viele der letzten Christen Schiffbruch erleiden, weil die Liebe zum Vergnügen sie gepackt hat. Sie lieben zwar auch Gott, aber die Vergnügungen lieben sie mehr. Sie sind nicht gerade Sünder vor Gott, nur fremd geworden zu ihm. Ich sehe im Missbrauch der Freizeit die Sünde der Zukunft. Der fleischliche Christ, er schreibt, ich spreche vielmehr von all der vergeudeten Zeit, die jeder für sich selbst hat und nicht mit der er tun kann, was er will. Von der Zeit, die man dazu verwenden könnte, Gottes Wort zu lesen. Oder der Zeit, in der wir allein mit unserem himmlischen Vater reden können. Und das ist, denke ich, das Wichtigste, was wir jetzt lernen müssen. Unsere Zeit ist in Gottes Hand. Und wir sind in seiner Hand und wir sollten wirklich seine Gebote achten und wir sollten sehen, dass wir nicht unsere Freizeit, weißt du, dieses Internet ist so ein Freizeiträuber. Und wie viele Spiele da gemacht werden und wie viele man auch chattet, man ist ja gar nicht mehr, mit Freunden braucht man sich gar nicht treffen, man trifft sich im Internet. Und Gott möchte aber, dass wir wieder zusammenkommen und dass wir uns nicht im Internet auch nicht, da gibt es auch Gebetstreffen im Internet, da bin ich auch nicht für. Da habe ich richtig meine Probleme mit dem Gebetsnetz im Internet. Ich brauche es, mit euch zusammen zu sein und zu hören, was haben die anderen denn auf dem Herzen. Ich brauche es, eine Gemeinde zu haben. Und das sagt doch Jesus tatsächlich, auch in der, Paulus sagt das eigentlich, verlasst eure Gemeinde nicht in der letzten Zeit. Verlasst eure Gemeinde nicht. Sondern wir sollen versehen, dass wir irgendwo eingebunden, untergebunden, untergeordnet sind und dass wir miteinander stehen, denn wir brauchen einander. Es ist eine böse Zeit, in der wir gerade leben, eine sehr böse Zeit. Und der Teufel hat eine Menge Ideen, um uns abzulenken und wegzudrücken. Aber Jesus sagt, er ist dabei, seine Braut zuzubereiten. Er macht das sogar. Und er achtet darauf. Der hat für uns gebetet, wisst ihr das? Damals im Garten Gethsemane, da hat er für uns gebetet, dass wir eins werden, wie er eins ist mit seinem Vater. Der hat für uns Fürbitte gemacht, Gott sei Dank. Deshalb sitzen wir noch hier. Der hat für uns da im Garten Gethsemane geweint, der hat Blut geschwitzt. Der hat uns erkauft, nicht nur am Kreuz, sondern er hat für uns sogar Fürbitte gemacht, dass wir durch diese Zeit kommen. Der hat, wisst ihr, der hat alles auf dem Schirm. Und das denke ich ganz oft, weil es ist so eine schwere Zeit und wir werden körperlich ganz schön angegriffen und wir und dann nicht aufzugeben, ja. Letztens habe ich gesagt, Papa, ich hoffe, du betest oben für mich. Ja. Und ich sagte, Oma, du warst auch eine Fürbitterin. Wir brauchen unbedingt Gebet. Wir brauchen unbedingt Gebet. Und dann sagte Bernd, ja, aber Jesus sitzt zur Rechten Gottes und er ist der Fürbitter überhaupt. Ja. Und dann haben wir ihn erinnert. Bete bitte für uns, dass wir hier durchkommen. Wir brauchen das. Die Zeit ist nicht einfach und wir werden alle angegriffen. Wir werden manchmal auch nachts so angegriffen, dass ich manchmal denke, vielleicht noch eine Woche und dann bist du da oben. Weißt du, das sind Angriffe, das ist einfach, der Teufel versucht alles, um uns mürbe zu machen, um uns kaputt zu machen. Aber Gott hat gesagt, wir werden nicht aus seiner Hand gerissen. Ja, wir können uns selber aus der Hand entfernen, aber keiner darf uns aus der Hand Gottes reißen. Das ist klasse, oder? weder hohes noch tiefes noch irgendeine Gewalt kann uns trennen von der Liebe Gottes. Uns kann uns niemand aus seiner Hand reißen. Ja, es sind schwere Zeiten, aber er hat für uns gebetet. Er hat für uns Fürbitte getan. Und deshalb gibt es dann noch sowas, wenn wir wirklich in der Furcht des Herrn die Zeit verbringen, in der Furcht des Herrn. Da heißt es, Gottes Kinder brauchen sich vor keinem Übel zu fürchten. Seine Kinder müssen nie um Brot betteln gehen. Er wird sie in jeder echten Not versorgen, bis zur allerletzten Minute vor seiner Wiederkunft. Gott hat nicht verheißen, seine Kinder vor Leiden zu bewahren. Er hat nicht versprochen, uns davor zu bewahren, dass wir in Stunden der Not hineinkommen. Wir haben kein Versprechen für Weltfrieden, für ruhige Zeiten, für Sicherheit oder fortwährendes finanzielles Wohlergehen. Aber wir haben das Versprechen von Frieden und Sicherheit für die Seele und den Geist, für übernatürliche Hilfe, in jeder echten Not und die Zusicherung, dass wir niemals um Brot betteln müssen. Es vielmehr, dass wir alle dahin kommen, dass wir mit dem Apostel Paulus bereitwillig sagen, haben wir also Nahrung und Kleidung, so wollen wir uns daran genügen lassen. Amen. Das ist das, was Gott möchte. Ja, und ich denke, das ist das Wichtigste, dass wir wissen, er verlässt uns nicht und wir werden nicht über unser Maß erprobt. Ja, er hat auch schon den Ausgang. Und ich denke, wir sind so in den letzten Zügen. Die Herrlichkeit, die muss einfach kommen, es geht gar nicht anders. Weil sonst haben wir keine Chance, oder? Und das ist, wonach ich einfach ausschreie. Nach seiner Herrlichkeit, dass wir standhalten, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir nach der Herrlichkeit ausschreien und dass wir uns nicht ablenken lassen, dass wir nicht irgendwo nach rechts in Graben fallen oder nach links in Graben fallen. Weder Wohlstand noch Religiosität, sondern geradeaus der schmale Weg des Lebens. Und wir werden es schaffen. Amen. Das Kommen Jesu ist sehr nah. Es ist sehr nah. Und das sind die letzten Proben. Und wir haben eine wunderschöne Zukunft im Himmel. Aber ich denke, wir werden schon eine super Zukunft hier unten bekommen, wenn die Herrlichkeit Gottes gefallen ist. Dann interessiert uns dieser ganze Mist nicht mehr, ob das Benzin teuer ist oder, ne? Ich glaube, diese Herrlichkeit, die kommen wird, da werden wir gehen in dem Auftrag Gottes. Und für alles, wo wir hingehen, da gibt es seine Engel, ob das Transportengel sind, ob das Engel der Versorgung sind. Er möchte, und das habe ich schon als Kind gehört, er möchte, dass wir es lernen, mit den Engeln zusammenzuarbeiten. Er hat für uns die Engel gesandt. Das sind unsere Diener, steht da. Denn er, Jesus, der Vater, hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind seine Kinder. Und die Engel sind die Diener Gottes und deine und meine Diener. Und das möchte er, dass wir das lernen, mit diesen Dienern zusammenzuarbeiten. Und deshalb sollen wir jetzt nicht... Benzin noch teurer, wenn der Krieg weitergeht. Heizung noch teurer. Er wird für alles sorgen. Er wird für alles sorgen. Und wenn wir kein Auto mehr fahren können, dann gibt es Transportengel. Oh, Halleluja. Wir waren in Indien und das war das Tolle, was ich da erlebt habe. Du hast immer irgendein Taxi, was dich durch diese wahnsinnige Stadt fährt. Also in Indien möchte ich kein Auto fahren. Und keiner achtet auf irgendwelche Regeln, sondern du musst sehen, dass du irgendwie durchkommst. Und als Deutscher, wir haben da einen Missionar in Indien, den haben wir immer besucht, und Jochen Teves. Und als ich den das erste Mal in Indien besucht habe, ich sage, Jochen, ich habe ihn ja damals in den 70ern in Hannover kennengelernt. Ich sage, Jochen, dich erkenne ich überhaupt nicht wieder. Nee, sagt Yoshi, ob jetzt ein Hund totgefahren wird, ist ihm auch egal. Hauptsache, man kommt durch den Verkehr. Ich sage, ah, er ist Inder geworden. Hauptsache, man kommt durch den Verkehr. Und dann war das so toll, wenn du irgendwo hin willst, rufst du an, entweder kommt eine kleine Rikscha und holt dich ab. Toll, mit der kleinen Rikscha fährst du dann durch dieses Gewusel zum nächsten Restaurant. Aber du musst dich selber fahren, du wirst dahin gebracht. Oder du hast ein Auto. Aber mir haben die Rikschas auch gefallen. Das sind Motorrad-Rikschas. Vorne sitzt der Motorradfahrer und du sitzt da hinten drin. Und dann durch Schlängel, Schlängel, Schlängel. Und dann kommst du überall hin. Und so habe ich gedacht, siehste, Yoshi brauchte gar nicht mehr Auto fahren. Die hat immer ihren Engel gehabt. Die brauchte immer nur anrufen, dann kommt irgendeine Rikscha, irgendein Taxi. Und da dachte ich, ja, und wenn wir jetzt diese Transportengel haben, der bringt uns dann überall hin, klasse. Ich bin kein besonders, also ich habe keinen Ehrgeiz, Auto zu fahren, muss ich ehrlich gestehen. Ich muss fahren, aber es ist nicht, dass ich da jetzt so eine absolute Freude dran habe. Ich hätte gern Taxi. Ich habe meistens ein Taxi, Gott sei Dank. Und wenn wir dann einen Flieger brauchen, dann kommt der Engel geflogen, ist das nicht klasse? Und nimmt uns mit nach Indien, nach Sardinien, wohin wir sollen, Halleluja. Wir brauchen nicht 5 Stunden in München warten. Sondern es geht ganz einfach. Und das, glaube ich, das ist für mich Herrlichkeit. Und das, denke ich, da gehen wir bald rein, weil sonst haben wir keine Chance. Er hat gesagt, dass das Evangelium verkündigt werden soll bis an das Ende der Erde. Und wenn er bald kommt, da gibt es noch Punkte im Dschungel, die haben noch kein Evangelium bekommen. Und wisst ihr, ich habe schon gehört, da gibt es ja diese, wo die Herrlichkeit in der Azusa Street kam. Ja? Und da gibt es Berichte von, was da alles passiert ist. Und da war eine Frau, die hat Chinesisch gesprochen, also Mandarin, nur weil der Heilige Geist das ihr gegeben hat, weil die dann einfach nach China gehen sollte. Und es war einfach da. Die brauchen nicht mehr lernen, sondern die waren dann, die Sprachen, die sind in uns. Und wenn er uns irgendwo im Dschungel ablässt, dann haben wir die Sprache in uns, die diese Eingeborenen sprechen. Halleluja. Das ist meine Vision. Es gibt Abenteuer, Tim. Es gibt Abenteuer, auf die wir jetzt noch warten. Aber wir müssen eins, wir müssen ihm vollkommen vertrauen und wir müssen unser ganzes Herz ihm ausliefern. Ich glaube, wir gehen in Zeiten rein. Draußen wird es finster, wird es dunkel. Und die werden Angst haben. Aber wir gehen in Zeiten rein, Abenteuer mit Gott. Abenteuer mit Gott. Denn das Kommen Jesu Christi ist nahe. Und wir haben vor 25, 30 Jahren, war hier ein Prophet, der hat gesagt, Bernd, es wird ein schnelles Endzeitwerk werden. Und ihr werdet auf vielen Kontinenten sein. Aber nicht nur ihr, sondern deine Gemeinde mit dir. Auf vielen Kontinenten sein. Es wird ein schnelles Endzeitwerk werden. Amen.